Einen wunderschönen guten Nachmittag. Hier sind die Achterbahnreisenden mit Folge 39. Heute geht es um gestern, da wir mal wieder einen Tag ausgesetzt haben, nach dem stressigen Tag bei Universal Osaka, hatten wir uns alle nicht mehr aufraffen können, ein wenig zu plaudern. Jetzt sitzen wir hier bis heutigen Hotel im untergehenden Sonnenlicht. Also die Nebengeräusche sind mal ganz ungewöhnlich. Wir haben einen Vogel mit auf der Tonspur.
Also wir haben auch so alle einen Vogel.
Ja, das auch, natürlich.
Und vielleicht auch mein Auto.
Auto wird öfter mal zu seinen Motorrädern und vielleicht ja auch die eine oder andere Sirene, man weiß es nicht. Hier in der Runde, in der großen Runde, sitzen...
Alle.
Alle, aber sprechen möchten nur der Nico.
Moin, moin.
Der Tobi.
Moin.
Der Sven.
Hallo.
Der Doni.
Hallo.
Ich, der Fabian. Okay, der...
Ralf hat Kopfhörer.
Nein, also also Petra x't uns weg und Ralf will, glaube ich, auch nicht. Und der andere sowieso nicht. Und damit sind wir vollzählig. Wir waren gestern also, wie gesagt, bei Universal Studios.
Japan,
genau. Früh aufgestanden, früh hingefahren. Man wurde so, also offiziell Park war um 9, ne? Wenn ich mich erinnere.
Ja.
Ab 8:30, also erstmal standen da schon Schlangen, wo man sich einreihen konnte. Ab 8:30, wurde dann irgendwann so kurz nach 8:30 wurden die Tore geöffnet. Man konnte reingehen, da dachte ich noch, die lassen vielleicht nur in den vorderen Bereich rein, in die Main Street oder so. Aber nein, man konnte dann tatsächlich durchlaufen und auch schon vor 9 in die Attraktionswarteschlangen gehen. Und die Sachen fuhren ja eh schon wegen der Hotelgäste oder irgendwelche Priority Entrances, weiß ich nicht. Deswegen sind wir einmal quer durch den Park geeilt, mehr oder weniger, zu dem Flying Dinosaur in Jurassic Park Bereich. Der längste Flying Coaster der Welt. Nicht nur B&M, sondern generell, ne? Ja, klar.
Nee, es gibt noch einen Zamperla.
Ein Volare?
Ja, Mensch.
Zum Glück nicht.
Frisch aus dem letzten Jahr, wie ich hier gerade sehe. Möchte irgendwer, der die Bahn nicht im Koma überstanden hat, was dazu sagen?
Was für ein Koma?
Jedenfalls kein Wehkoma.
Wir sind ja heute wieder lustig. Also ja, sie haben den kompletten Jurassic Park Bereich, wo vorher nur Jurassic Park The Ride drin war, komplett vollgestellt mit Stützen.
Ja, da waren auch noch Restaurants und Shops und überhaupt so Relaxation Areas, sag ich mal. Es war ja gar nicht so klein, da muss ja noch irgendwie, also wo stand denn diese Station und alles, ist ja auch alles da irgendwie drin.
Unklar. Naja.
Ja.
Man müsste mal schauen, was auf dem alten Google Earth-Bild oder sowas. Also ja, sie haben wirklich, aber der gesamte Bereich steht voll mit Stützen.
Und Netzen.
Und Netzen, genau. Und das trotz der aber gar nichts in den Hosen Policy, die sie hier haben. Das heißt, in der Warteschlange. Bitte?
Ja, und dein Ausschlag ist sehr niedrig.
Ach so, ich höre mich selber so laut.
Ja.
Also in der Warteschlange wird einem benannt, irgendwie alles, was man trägt, irgendwie abzulegen, also Rucksäcke und sowas. Und man kriegt ein Körbchen, wo man seine Sachen aus den Hosentaschen, und man wird dann noch dreimal, glaube ich, gefragt, ob man noch was in den Hosentaschen hat. Und so weiter und so fort. Und genau, und trotzdem, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das klappt, trotzdem haben sie überall Netze gespannt, auch an Stellen, wo eigentlich gar nichts runterfallen kann, so ungefähr.
Könntest du deinen Schuh verlieren?
Oder dein Gebiss.
Oder dein Kopf.
Entschuldigung, jetzt muss ich ja immer noch mal hier an dem Aufnahmegerät rumdrehen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Nee, das ist der falsche Knopf. Das knickt jetzt, nicht wundern. Ach, kann man das ja in der Aufnahme nicht ändern. Praktisch, naja. So, bei Nico kommt viel besser rein als ihr. Also der hört man viel lauter.
Tja.
Naja, jetzt wird es nicht besser, wenn du es umdrehst. Nee, egal. Wo war ich denn geblieben? Genau, also man steht da nackt praktisch am Gate. Wir sind Single Rider gefahren, wir kamen an, es stand, glaube ich, 80 normal und 30 Single Rider an.
Irgendwie so, ja.
Irgendwie sowas, also schon recht ordentliche Werte, obwohl wir direkt nach Öffnung, also sobald wir durch das Gate waren, was jetzt natürlich nicht ganz am Anfang war, sind wir da hingegangen, jetzt im flotten Schritt so, wir sind nicht spaziert. Naja, gut, dann standen wir in der Single Rider Line, aber dort standen, ja, wie viele Leute mögen es gewesen sein, 10 Leute vor uns. Und selbst mit unserer Achtergruppe dann hinten dran kam.
Ja, also, das war sehr schnell abgearbeitet. Eben,
wir hatten, eine Viertelstunde war es vielleicht, wenn es hochkommt. Das ging ganz gut. Und die Fahrt selber ist eindrucksvoll intensiv. Also, wir sprachen auch schon drüber, ich würde sagen, intensiver kann man es eigentlich nicht mehr machen auf einem Flying Coaster. Das ist sicherlich noch größer, abwechslungsreicher, aber die Bahn, ja, viel positive Gehkräfte. Ja. Die teilt ordentlich aus.
Und eben auch zweimal so lange Rückenpassagen, die sehr viel positive Kräfte haben. Normalerweise ist ja meist nur einmal so eine lange Passage. Fand ich schon so, ging schon an die Substanz so ein bisschen.
Genau, also einmal so ein halber, also so ein halber Pretzel Loop, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Aber dass man ja eben so einen halben Looping auf dem Rücken fährt, dann Kurve, kommt da noch irgendwas, keine Ahnung, und dann kommt ein Pretzel Loop, der seitig angefahren wird, aber so ein, und das sind zweimal wirklich diese längeren auf dem Rückenstücke, die dann schon ganz eindrucksvoll sind, auch der Rest ist jetzt recht intensiv dann.
Und es geht auch schon sehr gut los, also diese erste Abfahrt ist schon ziemlich steil.
Ja, die erste Abfahrt, also ich bin letzte Reihe gefahren, das war schon alles sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Wie das dann loszog.
Tobi, sag doch mal, wie fandst du sie?
Ja, es war eine schöne Bahn. War eine sehr schöne Bahn. Für meinen Geschmack die Gehkräfte zu hoch. Also das ist schon so eine Bahn, da brauche ich jetzt keine ERT drauf. Und selbst eine Wiederholungsfahrt, okay, wären die Wartezeiten den Rest des Tages nicht mehr so hoch gewesen, hätte man sie machen können, aber für so eine Bahn, die schon fast an Folter grenzt von den Gehkräften, ja, war es für meinen Geschmack auch die Wartezeit zu hoch.
Es ist halt auch so, dadurch, dass man ja bei Universal auch im Grunde nicht zum Trinken kommt oder nicht trinken kann, weil sie eine irgendwie das überhaupt nicht hinkriegen, ja, ist es natürlich immer noch schwieriger mit dem Kreislauf. Im Laufe des Tages wird das nicht besser, wenn man da, also, weil, also, um das Getränkethema gleich abzuhandeln, das hat mich echt in den Wahnsinn getrieben und nicht nur mich. Also, Cola bekam man an zwei Automaten große Flaschen, ansonsten immer mal kleine. Die zwei Automaten, an dem einen war immer eine Riesenschlange und an dem anderen, der war zwischendurch leer. Und dann gab es...
Warte mal, es war der Automat bei
Jurassic Park gab es einen. Park
und bei, gegenüber vom Minionland. Ich meine, genau. Es gab aber noch...
Wir hatten dann noch einen gesehen zwischendurch.
Echt?
Ja, ich bin mir gerade aber nicht sicher. Ja, aber...
Die Getränke waren eh schon sehr teuer auch im Verhältnis zu allem anderen, was wir bisher hatten. 230...
Weiß ich nicht.
Irgendso war die große Flasche Cola, die kleine war 180.
Kleine Cola-Flaschen gab es an vielen Automaten, ja. Aber...
Irgendwann sind wir mal völlig verzweifelt auf einen Stand losgegangen, der gerade mal keine Warteschlange hatte, weil die Schlangen an den Ständen, wo es Cola zu kaufen gab, in Flaschen waren halt auch echt immens teilweise. Und der Park war nicht wirklich an der Kapazitätsgrenze. Also für Harry Potter gab es keine Eintrittskarten, die für den Bereich verteilt wurden. Soweit waren wir noch lange nicht. Diese Cola, die da war, die kleine Cola, die es da gab, hat mal eben 360 ja, gekostet.
Ja. Schöne Cola aus dem Pappbecher.
Unfassbar.
Ja. Also nochmal zurück zu der Bahn ganz kurz. Also ich bin froh, dass wir sie gleich morgens gefahren sind, weil mit in der Mittagssonne oder sowas, also da wäre es glaube ich nicht so gut gekommen.
Also es ist wirklich, wenn man ein bisschen mit nicht so super stabilen Kreislauf hat und so völlig unbeeindruckt von sowas ist, dann sollte man die wirklich früh fahren, glaube ich. Auch allein schon wegen der Wartezeiten, weil die halt auch im Laufe des Tages, zumindest laut Anzeige, nochmal enorm in die Höhe gestellt sind. Irgendwann war die Single Rider Line und der normale Wartebereich beides bei 110 Minuten, also gleich lang angeschlagen. Also ja, das ist schon ein bisschen wahnwitzig.
Wobei da auch eine Sache, also die Wartezeiten, also du hattest, irgendwer hatte einmal eine Wartezeit, die stimmte, ja. Sonst alles, was wir erlebt haben, war drunter, wobei gerade bei den Single-Rider-Warteschlangen, ja, meine Vermutung ist, dass sie einfach sozusagen so einen Maximalwert angeben. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Single-Rider kann man halt nicht schätzen.
Kann man schlecht vorhersagen. Aber auch, wir sind ja auch mal Standby angestanden.
Ja.
Irgendwo.
Ja, Harry Potter zum Beispiel. Potter. Oder, Potter, ja. Oder auch die andere Achterbahn. Und
stimmt, und auch auf die Flight of the Hippogriff und so, das war dann eigentlich immer drunter.
Ja. Ja, dann sind wir von da zu den Minions gelaufen, die, glaube ich, die Neuheit dieses Jahr sind. Ein Minions-Bereich rund um das ehemalige Back to the Future-Ding. Diese Simulatoren unter der Kuppelattraktion, die es in anderen Universal Parks inzwischen als Simpsons The Ride gibt. Hier wurde noch davor also ein Minions Village gebaut. Ansonsten unterscheidet sich die Attraktion nicht großartig von der Simpsons-Geschichte. Es waren relativ viele Pre-Shows und dann ein recht guter Simulator mit einem ordentlichen Film. Ich mag jetzt den Simpsons-Film einfach lieber. Mir gefällt aber vielleicht auch, weil ich die Story natürlich nicht so ganz durchschaut habe, weil man wird irgendwie minionisiert. Wir sollen irgendwie zu Minions gemacht werden als Gäste.
Genau.
Aber warum man dann da Achterbahn fährt, verstehe ich auch nicht. Aber das ist
wir fahren ja keine Achterbahn. Wir sind ja so ein Minion und obwohl wir in so einem komischen Auto sitzen, was an Back to the Future erinnert, und laufen als Minion da irgendwie mit und suchen irgendein Paket.
Genau, es ist ja das...
Schon doch dauernd irgendwo rum. Und
ja, aber ja, das machen aber alle Minions.
Eben, die sind halt so lustige Kerlchen. Haha.
Ja.
Also ist ja das Jubiläum genau heute, also gestern, als wir da waren, ne? War ja genau das Jubiläum, dass Gru die drei Kinder adoptiert hat. Und deswegen...
Meinst du nicht, dass es heute auch?
Nein.
Und deswegen gibt's dieses, wollen sie die Kinder Gru dieses Paket geben.
Und die möchten sie hinterher, das habe ich noch mitbekommen,
genau,
das Mädel
und dann,
mit dem Einhorn.
Und ganz am Ende, als dann sozusagen das Paket ausgepackt wird, und sie hatten ja Sorge vorher schon, dass er das vergessen hat.
Was war da
und dann
drin?
Eine Puppe von ihm.
Ach so.
Und dann aber... Die große Überraschung, er hat einen Freizeitpark vorbereitet für diesen Tag. Darum endet das Ganze im Freizeitpark.
Man könnte es also als Eingangsattraktion auch nutzen eigentlich, ne? Um die Leute in den Park zu... Ja, egal.
Ja, in einem Park, wo die Hälfte der gelben Besucher sterben. Also das ist ja wirklich ein Verschleiß an diesen kleinen Wesen.
Die sind, glaube ich, auch unkaputtbar in Wirklichkeit.
Naja.
Ich glaube, die sterben gar nicht.
Gut. Na gut.
Ja, ne?
Gute Attraktion, fährt sich schön, also gibt es nichts zu meckern.
Also ich finde es nicht herausragend. Da ist natürlich auch viel Brand Identification, macht da natürlich viel aus. Also dadurch, dass ich die Simpsons jetzt persönlich sehr viel sympathischer finde, finde ich natürlich die Simpsons wahrscheinlich einfach besser.
Aber technisch und gestalterisch war das Ganze einwandfrei, also da gibt es nichts mehr auszusetzen.
Die Fototapetenwände im Wartebereichen waren teilweise schwierig. Generell im Park haben wir es an zwei, drei Stellen gesehen. Dass da plötzlich
draußen,
so, ja.
Diese,
dass da einfach
Kulisse,
so komische, kulissenhafte.
Ja,
aber Sven sagte so schön, sie haben hier einen Kopfsalat gekauft und verkaufen uns den jetzt als Wald.
Ja, es sah so aus. Na, aber in der Attraktion, also gerade die Fahrt, also die Bildqualität war wirklich top.
Ja,
irgendwie.
Ist alles gut.
Das war eine echt gute Projektion, hell, das habe ich auch schon ganz anders gesehen und so weiter. Und die Bewegung fand ich auch sehr erstaunlich, gerade dieses Hopsen. Irgendwie, dass irgendwie, was sich die Minions hopsen auf dem Trampolin oder irgend so ein Quatsch, keine Ahnung. Aber das fühlt sich halt wirklich auch im Simulator sehr überzeugend an. Und das sind ja eher unübliche Bewegungen für so einen Flugsimulator.
Sven ist jedenfalls Fan und hat jetzt Aufkleber davon.
Ja, aber.
Die haben wir nicht da bekommen.
Nee, aber
die haben wir woanders bekommen.
Freut sich.
Natürlich. Ja, naja. Also Minions-Fan werde ich wohl eher nicht.
Banana?
Minu, haha, wie süß, haha, köstlich.
Ja, die reden ja so ein bisschen Italienisch, ne? Das ist schon, ja, egal.
Die haben doch ihre eigene Sprache.
Ja, die ist vom Italienischen abgeleitet.
Also etwas sehr Exotisches für Amerikaner.
Japaner. dann sind wir da raus und dann sind wir von dem, wir machen das, was im Internet als Masterplan genannt wird, etwas abgewichen. Da wurde dann nämlich, glaube ich, Terminator vorgeschlagen.
Vorgeschlagen war die Eingangstickets für Hogwarts.
Achso, ja, die gab es ja eh nicht. Und dann sind wir halt so direkt nebenan zu Spider-Man. Hat es noch einen Untertitel?
The Ride? Ja, okay. The Ride 4K 3D.
Ah ja, okay. Ja, die Attraktion kannten ja einige von uns schon aus Orlando.
Sieht.
Allerdings noch nicht in 4K. Irgendwie so. Egal. Das sind Simulatorfahrzeuge, die durch eine Kulisse fahren, wo zwischendurch immer Leinwände sind, wo was raufprojiziert wird, was man durch die Brille dann halt in 3D sieht, was sehr gut ineinander übergeht. Die Simulatorfahrzeuge machen beeindruckende Bewegungsabläufe. Es ist immer noch ein extrem hervorragender Dark Ride, finde ich. Es ist einfach toll.
Ja. Also. Und die Interaktion, also ganz am Anfang sitzt Spider-Man auf einer Feuerleiter, die so wackelt, und Spider-Man ist auf der Leinwand, die Feuerleiter ist davor.
Genau, ja. Also er springt drauf und es geht, die reale Leiter geht hoch.
Irgendwie sowas, ja. Also das ist schon echt super gemacht. Und es gibt einen Feuereffekt für Fabian.
Ja, es gibt einmal einen simulierten Feuereffekt auf der Leinwand, wo es einfach nur warm wird. Und dann gibt es noch eine Flamme, eine richtige.
Ja, also ich war sehr beeindruckt, weil für mich war es ja die erste Fahrt auf einem Spider-Man.
Ja, es ist wirklich, ich finde es eine knalle Attraktion. Die funktioniert richtig gut.
Und glücklicherweise, Single Rider Line war immer recht leer. Also zweimal bin ich es gefahren.
Konnte man gut machen. Also da war wirklich nicht groß anstehen angesagt.
Genau.
Wir glauben, dass die Station größer ist als in Orlando, ne?
Das ist eine Doppelladestation. Ja. Das ist in Orlando meiner Meinung nach nicht.
Ja. Tobi, so weiß doch manchmal sowas.
Die Frage jetzt.
Orlando, einfache Ladestation, Doppelladestation bei Spider-Man?
Ich meine einfach.
Ne? Ja.
Also ich war relativ irritiert, als ich in die Station kam und es dann auch oben und unten ging. Aber vielleicht war bei uns auch nur eine Betrieb, es war nicht viel los. Also
ich meine, der Aufbau ist ganz anders, dass da gar keine Treppen geben kann.
Nee, ich meine auch keine Treppen in Erinnerung zu haben, aber ich weiß es
nicht. Oh ja.
Ja, dann sind wir zu was ganz Speziellem gelaufen. Das scheint so eine lokale Lizenz zu sein, hier aus Japan. Space Fantasy.
With Dreams Come True.
Ja, Dreams Come True. Dreams Are Universal ist übrigens auch der Titelsong des Parks. Das lief ab und zu ganz selten. Meist lief irgendwie, war das eigentlich Aqua? Dieses Halloween-Lied?
Ich denke, es war Aqua.
Alles echt?
Völlig irre, ja.
Super. Und hier und dieser Candy-Song.
Ja, und genau. I Want Candy.
In der Nick Carter.
Aaron Carter. Ja, ja, genau.
Also Dreams Come True ist eine japanische Musikgruppe.
Okay.
Muss man dazu sagen. Ich wurde mir später klar auf Hollywood Dream, The Ride, wo man ja auch zwei Songs von Dreams Come True auswählen kann. Und der eine heißt Osaka Lover oder so. Und da dachte ich mir, das muss wohl zusammengehören.
Okay. Ja, aber Dreams are Universal, sage ich dazu nur.
Ja. Und das sind diese beiden, die auch im, also in der Warteschlange oder der Pre-Show sieht man ja so zwei, die mit einem da reden, so eine Frau und so.
Die Animierten.
Diese Animierten, und das sind die Avatare der beiden Musiker.
Ah ja.
Ah, ich dachte, das sollte irgendein Prinz und irgend sowas sein.
Ja, ja, das dachte ich auch. Nein, ich dachte auch, vor allen Dingen, es wäre eine Serie halt oder sowas. Irgend so ein, naja. Also Space Fantasy. Hier ist erstmal mit Lockern vor der Tür, wo man seine Sachen einschließen musste, gegen Geld, was man aber wiederbekommen hat. Dann ging's, wir sind auch Single geridet, das ging recht flott. Es ist im Grunde ein Max Spinning Coaster, zwei Wagen hintereinander.
Genau, viele Züge mit zwei Wagen.
In der Station so aufgereiht, dass es aussieht, als wäre es ein Endless Train, aber die werden dann auseinandergekoppelt beim Verlassen der Station. Sehr bunt, sehr viele Bremsen, aber also ich mochte die Szenerie.
Also es hat immer vor jedem Lift ist eine Bremse.
Ja, und nochmal eine dazu irgendwo zu. Also meistens sind es zwei, indem man kurz stoppt.
Und dann wurden die Wagen auch jedes Mal wieder ausgerichtet. Also für meinen Geschmack war das mit diesen vielen niedrigen Liften. War das mit diesen vielen niedrigen Liften dann doch eher, ja, immer wenn Spaß aufkam, kam der nächste Lift.
Und ich hatte noch das Problem, dass sich der Wagen, in dem ich saß, kaum gedreht hat.
Okay, das
fand ich nicht so schön.
War nicht immer so?
Also ich bin zweimal gefahren und eigentlich hat sich bei beiden Fahrten ziemlich gut gedreht.
Mir auch bei beiden Fahrten. Ich mochte halt so diverses, die Szenerie fand ich schön, diese komischen Kometen, was auch immer das da war, was da so...
Ganz verschieden, ja. Also, also auch, ne, und dann der letzte Raum.
Der letzte Raum ist natürlich Knaller.
So ein Spiegelraum, also mit ganz vielen Spiegeln drin und in der Mitte so eine Kugel und das fängt
an. Erst ist es golden und dann macht es Peng und es blitzt ganz wahnsinnig viel und wird sehr hell.
Ja, irgendwie sowas.
Es ist ein bisschen wirr, aber irgendwie auch, also ich fand es okay. Ich mochte es irgendwie. Nichts, was jetzt man überall unbedingt braucht, aber ja.
Interessant, ja.
Musik lief. Ja, es war, ach, war sehr laut drin. Ja, das stimmt. Das wollte Petra uns mitteilen. Die kann auch ruhig was sagen, wenn sie möchte.
Du, das Mikrofon ist für alle offen. Du kannst
ja, es war laut, das stimmt.
Genau, also natürlich, Dreams Come True ist eine Band, deswegen ist das natürlich auch ein Party-Ride, sag ich mal. Also es spielt laute Musik, Onboard-Sound. Und
deshalb haben sich diese Teenie-Japaner auch so gefreut. Auch die Jungs waren irgendwie so... Ich habe mir noch gedacht, wäre es eine Kinderserie, weil ich dachte, es wäre so eine Kinderserie halt. Okay.
In diesen Comiczeichnungen davon.
Ja, ja, genau.
Im Wagen gab es noch zwei Knöpfe, aber die haben leider nicht so.
Weil wer weiß, was das war.
Das war wahrscheinlich von der ursprünglichen Thematisierung.
War noch übrig.
Ja.
weil ich hatte auch gelesen, dass bei der Bahn wohl relativ viel mit irgendwelchen Overlays gearbeitet wird, thematisch und ähnliches, und vielleicht war das dann mal integriert bei einem anderen Overlay.
Okay, ja. Ja, gut. Möglicherweise seid ihr dann nicht also, erstmal noch Kinderachterbahn gefahren?
Also ich wollte nochmal kurz zu dieser Attraktion, also wirklich eindrucksvoll ist halt dieses, dass in der Station die Wagen nicht anhalten, sondern ja. Es sieht, du kommst da rein und denkst, es könnte auch ein People Mover sein.
Ja, wirklich.
So, die sind wirklich dicht an dicht, da ist keine Lücke zwischen, da sind sogar noch so Bretter zwischen, also so, wo man, weiß nicht, schwarz-gelb lackiert, dass man da nicht drauf tritt, aber könnte man wahrscheinlich. Und wenn du wieder in die Station fährst, fährt vor dir der Wagen, also der Zug vor dir, fährt langsam von Reibrädern getrieben und dein Zug wird schneller von den Reibrädern drangeschoben und dann entsprechend abgebremst. Das ist wirklich diese Steuerung, ja, dass man die richtigen Reibräder in der richtigen Geschwindigkeit ansteuert. Also ich finde es gut. Und dann gibt es noch, hinterm Einstieg gibt es dann noch einen Checkpoint für die Bügelkontrolle und sowas. Also da, das Ding ist richtig auf Durchsatz optimiert.
Wobei das ja grundsätzlich jetzt nichts so Besonderes mehr ist. Bei Arthur läuft es ja, wenn es rund läuft, auf dasselbe raus.
Ja, klar, aber Arthur ist natürlich auch nochmal 4 Jahre neuer. Also,
aber zufällig selber Hersteller. Und Bügelkontrolle war da auch mit RFID.
Ja, aber natürlich auch da der Unterschied. Arthur, da fahren die Wagen selber. Und hier hast du Reibräder, die an einer festen Position sind und die wissen müssen, welchen Zug sie gerade schieben und wie schnell sie fahren müssen. Und wenn, ne, also das ist noch was anderes als zwei Züge aneinander rangieren, die unterschiedlich schnell fahren und dann entsprechend abgebremst werden. Ich glaube, das
ich würde nicht behaupten, dass es einfacher ist. Also ich meine, Arthur, da steckt auch verdammt viel
Klar, Technik. Aber da weiß jeder Zug seine Position sozusagen und weiß deswegen auch, wie weit ist er vom anderen weg.
Und der Zug bei Arthur könnte ja auch vorne einen Abstandssensor haben und dann dementsprechend selbst regulieren. Hier muss reguliert werden von unten.
Also das ist auf jeden Fall technisch schon mal ganz weit oben. Klar, Arthur ist da auch nicht schlecht, aber eben fand ich insgesamt schon sehr eindrucksvoll.
Es wäre halt wirklich schön, wenn es etwas höher das Gebäude wäre und man einen Lift hätte, der so ein bisschen höher gehen würde und man einfach mal ein bisschen länger fahren würde am Stück.
Ja, es ist mehr Themenfahrt mit schnellen Abschnitten als eine Achterbahn.
Ja.
Aber wenn die Halle nicht mehr hergibt...
Eben.
Es war wohl vorher E.T. drin.
Ach, da war E.T. drin? Auch wie schade. Eigentlich ist es nämlich der Park, der die alten Attraktionen noch als einer der wenigen hat, aber dazu kommen wir gleich noch. Viele alte Universal-Klassiker stehen hier noch, außer leider Backdraft steht zwar noch, aber war heute, also bei unserem Besuch, als Maze genutzt. Das heißt, das konnten wir mal wieder nicht. Ich habe jetzt in 3 Universal-Parks Backdraft verpasst, was mich ein bisschen ärgert. Aber gut. Ach nee, stand der in Kalifornien jemals? Ja, natürlich. Transformers-Baustelle. Ärgerlich, wie ärgerlich. Naja. So, also ihr seid danach im Sesamstraßenland, glaube ich. Nee. Universal Kids oder sowas?
Ja, es ist ein allgemeiner Kinderbereich mit Snoopy und Sesamstraße und was war noch?
Universal alles? Wonderland. Sesame Street Fun World.
Ach ja, genau. Sesamstraße.
Eigentlich nur Sesamstraße.
Na und? Naja, aber unser, es war ja Snoopy.
Ja, aber...
Genau, und Hello Kitty.
Und Hello Kitty.
Oh ja,
konntest Hello Kitties, wie sagt man, Ribbon Collection. Ach so, also hier die...
das Universal Wonderland setzt zusammen, außer Sesame geil. Street Fun World, Snoopy Studios und Hello Kitty Fashion Avenue.
Ja, total geil.
Und ihr seid Snoopys Great Race gefahren, oder was, ne?
Hey.
Wie war's denn so? Außer dass Toni nicht irgendwas. Was durftest du nicht?
Was?
Neben jemand anders sitzen oder so.
Neben Sven haben wir nicht zusammen reingepasst. Aber war es nicht so Flying Snoopy? Snoopy?
Es ist. Warte. Ja, das ist das Problem. Mir schrieb jemand, dass er bei seinem Besuch die Bahn übersehen hat.
Ja.
Weil wenn du in den Parkplan guckst, du kommst nicht drauf. Das ist die Halle abgebildet, aber nicht was drin ist.
Ja, naja, die Achterbahn ist schon irgendwo... Achso, es gab noch wir haben ja so ein dickes Buch bekommen, als wir reingekommen sind. Und da gab es nochmal einen extra Parkplan für die einzelnen Bereiche.
Ja, aber in dem Standardparkplan,
den wir hier... hast du die Achterbahn tatsächlich gesehen. Aber, Snoopy's Great Race.
Okay.
Ja. Weil offensichtlich ihr auch, als ihr da hingelaufen seid. Ich bin ja ein bisschen später, weil ich nicht fahren wollte. Wir sind erstmal alle nach hinten gelaufen. Und standen dann hinten vor dieser Autofahrt.
Ja.
Die man auch nicht als solche erkannt hat, aber... Ja, und dann irgendwie wieder zurückgeeiert und dann, ach, das muss dann wohl in dieser Halle sein.
Naja, gut, es ist es ist ein Senyo Kogyo, aber stark inspiriert von einem Vekoma Family Coaster. Also Die Wagen sehen ein bisschen anders aus, haben aber auch an den Seiten diese vier Plastikräder.
Allerdings nicht so breit oder beziehungsweise nicht so bequem.
Genau, ich sage ja inspiriert, nicht?
Nicht kopiert.
Genau.
Ja. Wir wollen ja hier keine falschen Verurteilungen machen.
Und deswegen, ja, es war, ein, ja, war halt so eine Family Coaster Fahrt. Fahrt war ganz okay.
In der Halle.
Ja. Genau. Man ist durch ein Schild durchgefahren und dann hat es jedes Mal laut geknallt.
Oh ja, und stimmt. Sven war irritiert.
Ja.
Das Knallen war Absicht, das war ein Effekt, oder?
Ja, ja, ja. Also es kam vom Band. Ah. Ach, vor uns, so ein Kind war da auch so irritiert, dass es raus
oder festspeichert
rausging mit seinen Kindern, mit seinen Eltern.
Okay. Also das hatte ich in der Warteschlange irritiert.
Ja, ja, direkt da, wo man praktisch drunter steht, dann scheppert es ganz schön dann.
Okay. Ja, dann sind wir zu Harry Potter.
Hogowatsu Castle?
Ja.
Ja, das ist ein bisschen, Petra ist immer noch ein bisschen enttäuscht, ne, dass es kein Hogowatsu Castle T-Shirt gab, sondern tatsächlich nur Hogwarts. Hogowatsu hätte sie gekauft. Definitiv.
Was ist denn das andere?
Ja. Das ist der japanische Name für Hogwarts.
Naja, also das ist die japanische Umschreibung. Also in japanischen Buchstaben und dann wieder in lateinische Buchstaben ungefähr. Also,
ja.
Weil die halt ja, gewisse Silben nicht haben.
Ja, in jedem Fall.
Man geht erstmal durch.
Und also bei Google Maps steht eben Hogwarts zu Castle. Deswegen ja. Da sind wir drauf gekommen.
Ja, man geht erstmal durch einen langen Wald.
Ja, sehr schön gelöst. Nicht so eben wie in Orlando, wo man einfach plötzlich da ist, sondern ja, gut, viel Baum, viel Mensch.
Hier natürlich auch aus der Not geboren.
Ja.
Man hatte halt keinen Platz und musste irgendwie hinten anfrickeln. Und deswegen, damit man da hinkommt, baut man erstmal ein Stück Wald.
Zwischen Jaws und dem Kinderland durch.
Genau.
Und dann kommt man halt zum Tor, wo hinter die Dampflok steht.
Nun, nun.
Und dann fühlt man sich fast schon wie in Orlando.
Ja, es war ähnlich warm, stimmt.
Der Schnee war wärmer. Sauber.
Oder wärmer, ja.
Ja, der Schnee war sauber.
Der Schnee war sauber. Es fehlte eine große Doppel-B&M-Achterbahn.
Ja, die fehlte so ein bisschen. Ansonsten war so manches rechts-links vertauscht, aber sehr, sehr ähnlich im Aufbau, ja. Der ganze Bereich. Genau. Wirklich schön mit auch, ich habe dann später noch wieder entdeckt, dass unter so einem Dach Eulen-Animatronics waren und man hatte sogar die Eulenscheiße auf dem Dachbalken nicht vergessen, dahin zu schmieren.
Zaubern.
Ja, genau. Ja, und die Eulen haben sich auch ein bisschen bewegt und so. Und es war, also da kann man sich sicherlich noch sehr, sehr lange aufhalten und sich in den Schaufenstern diverse Dinge. Da war viel so Kleinkram, der so sich bewegte und irgendwas machte. Ein Schachspiel habe ich gesehen, was wo die Figuren sich bewegten. Gegenseitig Köpfe abschlugen und so, wie es im Buch auch beschrieben wird.
Abends kommt aus den einen Schornstein irgendwo aus dem Haus andauernd Feuer raus.
Oh ja, genau, ein Feuereffekt war nachts.
Genau, es ist ja wie in Orlando auch, die ganzen Läden kann man ja reingehen und irgendwie einen Tinef kaufen, irgendwie Zaubertricks und genau.
Zauberstäbe oder hässliche Plastikzauberstäbe sind das auch. Ich verstehe das nicht, wenn man so ein schweineteures Merch hat, kann man das irgendwie so aus Holz machen?
Ja, aber dann sehen sie ja immer anders aus mit so einem Naturprodukt. Das ja. Muss ja genauso aussehen wie im Film.
Aha.
Genau, und wenn man so einen Stab hat, dann gibt es ja inzwischen auch eine Interaktion. Also weil die billigen Stäbe, die wir 2012 in Orlando gesehen haben, gibt es ja nicht mehr.
Aha.
Es gibt ja jetzt teurere.
Aha.
Die können aber, da kannst du dann rumgehen und teilweise Sachen in den Schaufenstern und sowas. Und ganz hinten beim Flight of the Hippogriff, da gab es diese Fahnen und da konnte man mit dem Zauberstab dahin und dann kam so ein Luftstoß in die Finger zu wackeln.
Aha.
Und deswegen standen dann immer Leute da und ließen die Fahnen wackeln.
Ja, wir haben das abends gesehen vor irgendeinem Tor, haben sich immer Leute postiert und haben irgendwie mit dem Zauberstab gewackelt, aber es ist scheinbar nie was passiert.
Wahrscheinlich muss man die Bewegung auch richtig machen.
Naja, also viel Tinef, aber und auch diese Zaubererumhänge und da sind ja echt viele Leute hier mit rumgelaufen.
Sehr beliebt, ja.
Ja. Naja, und jedenfalls, dann kommt man halt geradeaus auf Hogwarts zu. In diesem Fall nur von einer Seite, also im Grunde, ja, von zwei Seiten sichtbar. Die Rückseite, die dritte Seite, die man in Orlando noch sieht, nämlich der Betonkasten, ist erstmal unsichtbar.
Ach, schade.
Kann man dann also aus der Warteschlange noch bewundern. So ein bisschen.
Die andere Betonkastenseite sieht man aber auch in Orlando. Also die da. Vom Hippogriff sozusagen.
Ach ja, ach so.
Also ja, aber die siehst du ja auch, wenn du davor stehst schon.
Ist halt nicht voll thematisiert, leider Gottes. Nee. So, dass man nicht aus allen Sichtbereichen ja, das
aber die Illusion hat. Wenn man an der richtigen Stelle steht, sieht es sehr gut aus.
Ja, sieht wirklich gut aus. Problem ist auch, Force Perspective ist an manchen Stellen auch in Orlando schon nicht gut gewesen. Diese Brücke, die da so mittendrin ist, ist viel zu klein.
Wenn man direkt davor steht, ja. Aber wenn man so ein bisschen Abstand hat.
Ja, klar. Aber man wird halt auch direkt dann vorbeigeführt. Deswegen, naja. Gut, Warteschlange...
War hier, glaube ich, mit 90 Minuten ausgeschrieben.
Echt? Okay, es war auf jeden Fall auch tatsächlich recht lang.
Und sehr warm,
aber weniger.
Ja, aber man wurde halt hinten durch die ganzen Gewächshäuser, was halt echt eine geile Idee ist, eine Warteschlange im sonnigen Gebiet unter Glas zu legen.
Ja, aber ohne Glas wäre es schlimmer gewesen.
Ja, aber mit was anderem drüber, halt irgendwas, was nicht so... Naja.
Durch eine Höhle.
Wie auch immer, was halt auch dazu kommt, ist noch... dass hier die Warteschlange im Innern nicht wirklich genutzt wurde tagsüber, weil ja noch diese Castle-Tour-Attraktion durch die ehemalige Single-Rider-Line führt und man deshalb wahrscheinlich das Haus nicht vollstehen haben wollte mit Leuten, damit die Castle-Tour-Leute sich da umgucken konnten.
Ja, das ist auch also das Zickzack, irgendwas überschneidet sich da auch. Also die laufen teilweise durch das Zickzack, was dann sozusagen in Overflow wäre.
Okay.
Dass man gerade die Räume, wo halt ein bisschen was passiert, wo es noch diese Spielszenen gibt, da ist läuft man relativ flott durch jetzt. Also das, also die drei Protagonisten in der einen Szene hatten wir nur gesehen, weil wir im Moment stehen geblieben sind.
Ja. Dazu kommt noch, dass sie jetzt vor dem, nach dem Außenwartebereich und vor dem Innenwartebereich sind die Schließfächer. Da bricht dann nochmal einmal so heilloses Chaos aus, weil alle, die jetzt brav in der, irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde in der Warteschlange gestanden haben bis dahin, plötzlich sich nicht mehr in Reihenfolge, sondern einfach irgendwie natürlich an Schließfächer suchen müssen, da ihre Sachen reintun müssen und dann wieder in eine neue Warteschlange in einer anderen Reihenfolge ja logischerweise auch einsortieren müssen. Abends, als dann die Außenwarteschlange zu war, wurde es noch schlimmer, weil dann stand die Warteschlange plötzlich im Schließfachbereich und man kam überhaupt nicht mehr vorwärts oder rückwärts da durch. Das war richtig chaotisch. Das weiß ich, das ist eine dumme Lösung. Also wirklich, abends haben sie dann nämlich drin den Wartebereich auch genutzt, da konnte man dann drin ein bisschen stehen, weil sie wahrscheinlich die Castle-Tour war, glaube ich, zu.
Genau. Und damit man nicht gleich wieder durchgeht, wenn man die Attraktion gerade gefahren hat,
das ist auch geil,
kriegt jeder ein grünes Kärtchen und nur mit dem grünen Kärtchen kommt man auf der Eingangsseite wieder raus.
Ja, genau. Und das muss man natürlich auch verstehen und nicht seine grüne Karte mit einschließen.
Naja, auf der Karte stand, man sollte auch alle seine Belongings einschließen und nicht
Universal Belongings. Und die Karte zurückgeben, genau. Aber wann man die Karte zurückgeben muss, stand da natürlich nicht. Nee. Ja. Aber es, sie mussten halt sich ja irgendwas einfallen lassen, weil man ja nach der Fahrt da wieder hinkommt, dass man da nicht genau nochmal fährt.
Sozusagen. Das war ja in Orlando das Problem anfangs, das aber dass Leute im Prinzip durch den Shop in den Schließfachbereich gegangen sind und sich dann einfach, weil bei dem durcheinander merkt es können, sich dann da angestellt haben, die gesamten Außen, die Außenschlange umgangen haben. Und deswegen kann hier, weil natürlich auch die Leute, die aus dem Ride kommen, damit die sich nicht gleich wieder anstellen, gibt es aus der Warteschlange raus diese grüne Karte und damit ist klar, wer gerade angestanden hat. Finde ich okay, das Gedränge im Shop-Bereich. Ja, ich weiß, nicht Shop-Türen, im Schließfachbereich, wie man das umgehen soll, weiß ich nicht.
Ich hätte zumindest die Gänge mal ein bisschen breiter machen können.
Ja, ist halt wirklich sehr eng.
Ja.
Nun gut, die Warteschlange ist wie immer sehr, sehr schön, mit diesen schönen bewegten Bildern.
Die man nicht gleich sofort erkennt als solche.
Ist wirklich gut gelöst.
Also, ja.
Technisch.
Besten bewegten Bilder oder sprechen lebenden Bilder, die ich kenne.
Man also erkennt halt dieses Leuchten, das Hintergrundleuchten nicht sofort, dass es Monitore sind, weil es sehr, gibt es vielleicht auch, also es wäre einfach nicht von hinten so richtig beleuchtet.
Ja, schon, aber sonst würdest du nicht sehen.
Ja, okay, Monitor. Stimmt.
Aber es ist halt einfach abgestimmt und nicht, also ich meine, gut, ich meine, die waren glaube ich mit auf die Ersten, die das wirklich so gemacht haben und alle, die es nachmachen, Europa-Park, Ford Fun oder was auch immer, die hängen halt einen Monitor in eine dunkle Warteschlange, dann funktioniert es nicht. So, dann sehe ich es auf Kilometer weit. So, ich muss halt die gesamte Umgebung genau kontrollieren und dann kriege ich es hin.
Oder ich muss halt alle anderen Bilder, die ich da mache, auch beleuchten, auch wenn sie sich nicht bewegen.
Aber auch dann sieht es künstlich aus. Aber die Beleuchtung hier ist ja wirklich so, dass auf dem Monitorbild sozusagen der Schein der Lampe ist, die oben links hängt. So, also das ist darauf abgestimmt. Das ist der warme Ton, den halt die Lampe draußen hat.
Ja.
Genau, ja, die Fahrt an sich, genau, hier in 4K 3D.
Also man kriegt die Brille erst, wenn man schon sitzt.
Genau, wir stiegen ein, jemand aus unserer Gruppe freute sich. Doch kein 3D. Und dann fährt man, also das ist ja so wieder so ein Förderbandsystem. Man fährt ein paar Meter weiter und dort kommen Leute und drücken einem die Brille in die Hand. Vorteil der Brille für das Storytelling oder wie man das nennen will?
Man hat ein eingeschränktes Sichtfeld.
Das Sichtfeld ist sehr eng. Was macht ihr denn da?
Ralf wurde von einer Raupe gebissen.
Gebissen?
Oh ja. genau, das Sichtfeld ist sehr eng. Dadurch ist natürlich noch mal viel stärker gesteuert, was du siehst oder was du nicht siehst. Während in Orlando, zumindest bei meiner zweiten Fahrt, ich dann doch den Blick schon schweifen ließ, um einfach zu gucken, was da geht oder was man da so... Ne, das ginge hier mit der Brille nicht. Also man müsste sie dann absetzen, damit man mal wirklich rumgucken kann. Ich hatte auch ehrlich gesagt überlegt, falls ich nochmal fahre, dann ohne Brille zu fahren, weil es war so eingeengt, dass ich fand es unangenehm, weil ich einfach gar nicht das Bild erfassen konnte, die Gesamtheit.
Also ich bin es ja auch abends nochmal gefahren und um da auch die Techniken mal so ein bisschen zu begutachten, weil ich mich gewundert habe, man ist so lange in einer Kuppel. Mhm. Wie kann denn das gehen? Und so, weil da muss ja der Nächste auch schon wieder in der Kuppel. Um das ein bisschen zu verstehen, habe ich dann auch ab und zu mal die Brille abgenommen. Und dann habe ich gesehen, wie das denn funktioniert, dass da so mehrere Kuppeln sind, die dann sich im Kreis drehen und man dann da auch erst reinfährt und dann die gleiche Bewegung synchron mit der Kuppel mitmacht. Und das schon alles sehr hervorragend gelöst. Ja, sehr eindrucksvoll.
Das ist richtig. Das ist, ja.
Also, hattest du es jetzt erwähnt, dass man diesen Roboterarm hängt?
Nein.
Okay, also man sitzt ja auf so einer Vierersitzgruppe, auf einer Art Bank, wird da festgeschnallt und dann hinter einem ist nicht sichtbar ein Roboterarm von KUKA, so ein Industrieroboterarm, der eben sehr hohe Bewegungsfreiheit bietet und eben alles Mögliche mit dieser Gondel anstellen kann, hoch, runter, auf den Rücken legen und so weiter und so fort. Und ist ein wirklich, geht sehr schnell. Also Ralf fühlte sich etwas überfordert, er kennt nur auch Harry Potter gar nicht und fand, dass alles zu kurz und zu hektisch vielleicht war. Ich finde, ich finde es toll, ich finde es beeindruckend, ich liebe diese Attraktion einfach sehr.
Ja, also ich finde es sehr schade, dass wir sowas nicht in Europa stehen haben irgendwo. Ich wüsste zwar nicht, welcher Park sich das hinstellen sollte.
In Europa kann es
das leisten. Genau, in der Qualität glaube ich kein europäischer Park. In
Europa könnte es nur Disney machen, glaube ich. Und ja, gut, in Europa haben sie das Problem nicht, dass sie nicht die KUKA-Roboter benutzen dürfen. Die dürften sie wohl benutzen, weil ich denke, Universal hat sich da, wo sie selber Standorte haben, da die Rechte gesichert. Aber... keine Ahnung.
Ja, sowas kann ja auch zeitlich begrenzt sein.
Ja. Okay. Aber ja. Ja. Schöne Sache, das.
So, anschließend gab es Hunger.
Oh ja, wir waren essen in den... Wieder mal. Wir waren da in Orlando auch schon, glaube ich.
Wieder mal. Alle 5 Jahre.
in den 3 Besen. 3 Broomsticks. Ja, hier gab es gerade die Halloween-Menüauswahl, wobei also wir haben so zu viert so eine große Platte genommen mit Huhn, Rippchen und Eiskolben und diversen Nebensächlichkeiten und einem Salat. Aber es gab auch noch andere Sachen wie so ein Pie.
Shepherd's Pie.
Genau. Und ja. Also gerade die große Platte war wirklich für 4 Personen okay, da wurde man gut satt von.
Ja. Sie wurde vom Chefkoch gebracht, der von uns gleich
Chefkoch. Noch,
genau. Und der wollte auch gleich noch Fotos mit uns machen, ob das oder hat gleich nach einer Kamera gefragt, dass er uns fotografieren kann.
Weil wahrscheinlich für die Japaner so eine Platte, wo irgendwie 4 Maiskolben und so drauf liegen, schon eine richtig große Portion ist. Also war okay.
Ja, für uns war das jetzt nicht so eine große Portion.
Ich weiß nicht, dass wir unterm Tisch gerollt wären. Ja.
Nö, aber man war denn schon eine Zeit jetzt erstmal saß.
Sicher, aber nee, so dieses, davon müssen wir ein Foto machen.
Das war's. Ich glaube, das Foto ging auch einfach mal darum, wir essen bei Harry Potter. Und wollen mit unserem Essen bei Harry Potter fotografiert werden. Naja, und seid ihr dann direkt die Bahn gefahren?
Ja, dann sind wir Flight of the Hippogriff gefahren, ein Vekoma Junior Coaster.
Ich verstehe dich schon kaum.
Du verstehst mich nicht.
So. Ja, kaum.
So, ich höre mich selber so laut über die Kopfhörer, verdammt. Ein Vekoma Junior Coaster, thematisiert nach Seidenschnabel. glaube ich, aus der Harry Potter Welt.
Ja.
Ein Drache?
Nein, ein Hippogreif.
Ja, ist das kein Drache?
Nein.
Was ist denn da der Unterschied?
Das ist irgendein Fabelwesen, was er sich ausgedacht hat.
So wie Drachen?
Glaube ich. Ja, ich glaube, dass es Hippogreife vorher nicht gab, aber ich weiß es nicht.
Ein Hippogreif kann auch kein Feuer speien, oder?
Nee. Drachen gibt's, es gibt ja auch Drachen bei Harry Potter, deswegen ist ein Hippogreif natürlich was anderes.
Okay, alles klar. Gut. Also ein Hippogreif. Ihr wisst,
ja,
Bescheid.
Federn. Haben Drachen Federn?
Kommt drauf an.
Was weiß ich denn? Ist mir egal. Ist halt ein Vekoma Junior Coaster. Wartezeit war übrigens höher angeschlagen, als sie wirklich war.
Überraschung.
Ja.
Und wir großen Europäer mussten alle in der ersten Reihe.
Ach, nee, nicht. Oh, jetzt sind wir kleine Europäer, die durften in der zweiten Reihe fahren.
Ach so. Ich sprach ja auch von den großen Europäern.
Die großen, ja. Also, die muss man, also einmal muss man sagen, die haben auch diese Schenkelklemmen da, die Vekoma Junior Coaster inzwischen haben, außer in der ersten Reihe. Dort sind sie nicht. Und weil vorne halt dieser Weidenkorb-Hippogreif dran ist, hat man richtig viel, also kann man die Beine richtig weit ausstrecken. Also wirklich, wir saßen mit gestreckten Beinen da. Das war ganz angenehm.
Ja, war ganz bequem.
Ja, ich weiß nicht, wie war es in der zweiten Reihe?
Okay.
Ja, danke.
Ja, nicht der Rede wert.
Nein, ich meine jetzt, das ist der Sitzkomfort speziell. Die Fahrt ist natürlich.
Das war eng, wie die meisten japanischen Achterbahnen.
Okay.
War aber eine europäische Bahn.
Währenddessen habe ich noch was anderes gemacht und mich dann versucht, zu unserem Treffpunkt durchzukämpfen. Weil dummerweise gerade Parade war.
Parade?
Und dieser Park war ja nun eh schon recht voll.
Nee, der war leer.
Ja, ja.
Kommen wir später zu.
Er war recht voll für das Gefühl, was ich normalerweise, also was mir einem vollen Parkgefühl entspricht, so. Aber wenn dann auch noch die Parade den halben vorderen Bereich des Parks blockiert und alle Menschen auf die Fußwege verdrängt und man überhaupt nicht mehr durchkommt, Alter.
Es gibt doch Ausweichwege.
Ja, es gab Ausweichwege. Also, ja, die waren gar nicht wirklich für die Parade, wie ich jetzt festgestellt habe, sondern um abends im Horror aus dem Weg zu gehen. Aber
die Funktion ist die gleiche. Die Parade war ja auch so eine Art Horror.
Man kam in jedem Fall nicht, wirklich, ich habe nicht viel von der Parade mitbekommen, man kam nicht gut durch, sage ich mal. Und dann haben wir uns vor Waterworld getroffen.
Genau.
Weil die meisten wollten diese Show sehen.
Genau, wir waren, da die Wartezeit ein bisschen geringer war, hat es auch noch ganz gut geklappt.
Das Stadion ist ja einfach gigantisch.
Ja, aber war gut gefüllt. Also es waren nur zwei Vorstellungen an dem Tag, also war ein leerer Tag.
Aber was war denn da abends noch? Da ist abends noch
irgendwie Feuer gewesen. Da gab es noch wie heißt es, Anime-Show.
Ach so.
One Piece,
genau.
Ich habe nur gesehen, dass da nochmal Feuer war. Weil
ja, als wir da reinkamen in den Bereich, war da so ein Stand, wo man irgendwelche Time-Tickets bekam für diese One-Piece-Show. Und Tobi kannte dann zum Glück da, dass das irgendein Anime ist. Ich glaube, du warst es. Ja, sonst hätte ich da auch überhaupt nicht gewusst, was da Phase ist. Aber ja, deswegen haben wir es dann auch ausgelassen. Ja, also ich habe es zum ersten Mal gesehen. Ja Gott, es ist halt eine Stuntshow, ne? Die Bösen, die Guten mit der blonden Frau, die Bösen. Und es macht viel, also in dem Fall viel nass und viel Peng und viel Bumm.
Und es gibt ein Flugzeug.
Und am Ende halt der Effekt, der Wow-Effekt von dieser Show, deswegen man die Show irgendwie in meinem Gedächtnis behalten wird, ist halt, dass ja ein Flugzeug in die Arena schmeißt.
Wieso auch immer.
Ja, man weiß es gar nicht so genau. Ne?
Also ja, ne, er schießt ja irgendeine Signalrakete ab und dann kommt das Flugzeug als Verstärkung. Leider ist keiner drin. Aber gut, das hat sicherlich irgendwas gebracht. Also es ist natürlich so ein bisschen konfus, das Ganze. Also warum kommen die... Warum sind in dieser Waterworld-Festung drei Leute? Warum kommen zwei Bösewichte und übernehmen das? Und dann kommt ein Guter und der kommt einfach so mit seinem Jetski von unter Wasser. Und jetzt haben...
Das geht halt auch um möglichst viel von den Effekten.
Ist mir ja schon klar, aber es ist halt so... Und dann gibt es diesen Käfig. Die Frau ist zweimal in einem Käfig und fährt an so einer Seilbahn über die Arena. Verschiedene Käfige. Aber... Egal, war gut. Also hat echt Eindruck gemacht, war ordentliches Geballer und die Splash Zone war wirklich eine. Also die Jetski-Fahrer haben immer passend beigedreht und einfach mal noch so eine große Wasserfontäne in Richtung Publikum hinterlassen. Wir saßen ganz bequem. außerhalb der Splash Zone. Das war schon ganz eindrucksvoll. Und außerdem haben sie ein Loch im Boden gebuddelt. Also man kommt da halt an und sieht irgendwie diese Arena, aber wenn man reintritt, merkt man, dass man ziemlich weit oben, also ich glaube sogar das höchste Zuschauerrang sozusagen ist der Eingang. Und ab da geht es halt noch runter. Und dann noch dieses tiefe Wasserbecken, wo dann am Ende der böse Wicht oder wer auch immer, irgendeiner wird von ganz oben ins Wasser geschmissen und taucht unter und verschwindet natürlich. Ein paar ganz gute Sachen. Der Gute sah aus wie Rambo in der John Rambo Stunt Show in Movieland Studios.
Vielleicht haben sie ihn ja importiert.
Da musste ich öfter dran denken, so bei einigen Sachen. Unter anderem die Schläge. Also es gibt ja immer so einen schönen Soundeffekt, wenn einer einen draufkriegt, so ein Pff. Das war schlechter synchronisiert als in Italien. Also das muss man sagen, dafür, dass sie die so oft aufführen, hätte ich erwartet, dass das irgendwie besser sitzt. Und die Bühne ist natürlich winzig klein im Vergleich zur John Rambo Stunt Show in Movieland Studios Italien. Ja, also da vielleicht insgesamt ein bisschen mehr in die Luft gejagt.
In Italien haben sie halt kein Flugzeug, was am Ende reingeflogen kommt.
Das ist richtig.
Sonst haben sie eigentlich alles auch, ne? Ja.
Aber kann man sich mal angucken. Erstaunlich finde ich halt, wie lange dieses Ding schon läuft. Und
das nach einem Brand, was überhaupt nicht funktioniert hat eigentlich. Ja, aber gut.
Ja, es ist nicht mal eine Fortsetzung.
Nee, es ist ja auch, galt ja damals, zumindest in den USA, als einer der größten Flops aller Zeiten. Aber egal. Ja, dann haben wir uns irgendwann wiedergefunden vor...
Also während die anderen die Show geguckt haben, waren Fabian und ich unterwegs. Ja, aber etwas Besonderes, was wir noch gemacht haben. Wir haben uns eine Cola gekauft und nicht an irgendeinen besonderen Automaten. Dieser spritzte nämlich noch Wasser, wenn man sich seine Cola geholt hat.
Man wurde nass gespritzt, richtig. Dafür durfte man aber auch mehr Geld bezahlen.
Ich würde sagen, dafür auf den 20 Yen Aufpreis bezahlt. Ihr hättet einfach in der Toilette am Waschbecken euch...
Aber so haben wir wenigstens auch eine Cola bekommen, die ja auch sonst schwer ranzukommen war.
An die kleinen Flaschen war nicht schwer ranzukommen.
Ja, aber an der Ecke habe ich auch keine kleinen Flaschen gesehen, ehrlich gesagt.
Und dann wurde nass gespritzt, das war schön.
Ja.
Was nicht schön war, dass es so lange gedauert hat, weil alle Japaner erstmal noch Fotos machen mussten. Und
ihre Sachen sichern mussten von dem paar Wasser, was da kam.
Also als wir die beiden wieder trafen, habe ich gefragt, wie war Jurassic Park? Ich dachte, sie wären es schon gefahren, nachdem es...
Weil wir nass waren.
Weil wir so nass waren, ja.
Ja.
So.
Dann sind wir also zusammengefunden, haben wir uns wieder bei Terminator.
Genau. Terminator 2 3D.
Genau. Eine der klassischen Attraktionen, die hier noch existieren, die anderswo schon wieder im Verschwinden begriffen sind oder schon weg sind. Damals pro Minute, es ist im Grunde ein 3D-Film mit einer drumherum gebauten Show. Und der Film war zur Entstehung, wenn ich mich recht entsinne, der teuerste Film, der jemals gedreht wurde, pro Minute.
Ja.
Er ist nämlich nicht so lang, aber es ist wahnsinnig aufwendig und mit Schwarzenegger und Linda Hamilton und all den Originaldarstellern.
Teurer als Captain Io. Ich dachte, Captain Io war der teuerste Film pro Minute.
Der ist ja auch noch älter.
Achso.
Ich dachte...
Ich weiß es nicht mehr.
Captain Io war ja der erste 3D-Film.
Ich dachte, irgendein anderes Michael Jackson Musikvideo war es.
Ach ja, egal.
Ja.
Ja. Gut.
Ja.
Es ist im Grunde der Terminator überall, nur dass man es nicht versteht diesmal, weil die Sprache eine falsche ist. Man kommt in so einen Vorraum, wo so eine hysterische Frau einem die Zukunft von, wie heißt die Firma?
Cyberdyne Systems,
die zukünftigen Produkte vorstellen will und da ganz euphorisch von erzählt. Vorher so eine kleine launige Einführungsrunde macht mit Abfragen der Leute, wo sie herkommen und dann Witze drüber machen und so.
Also eine Sache noch vorneweg, der Wartebereich davor, da hingen so Plakate von Produkten von Cyberdyne Systems. Und das sind halt welche...
die Zukunft.
Ja, ja, also eben, die waren halt... waren 91.
Ja.
Von 91 ist der Film, ich weiß nicht genau, wann er spielt, aber damals war das irgendwie eine...
Der Film selber spielt in der aktuellen Zeit, aber die Ereignisse mit den Robotern sind ja in der Zukunft.
Ja, stimmt. Ja, gut. Aber trotzdem, zur damaligen Zeit war das halt eine schlechte Utopie irgendwie und jetzt die Hälfte der Produkte gibt's.
Ja,
so ein Kinderlocator, dass man weiß, wo das Kind ist. Sowas gibt's heute einfach. Oder irgendwelche Computerspiele, wo man sich dann gleich für die Army anmelden kann. Und, weiß ich nicht. Also das war schon ganz interessant zu sehen. Und genau, dann gibt's diesen Vorraum mit der völlig überdrehten Frau. die in Orlando auch überdreht war, aber hier natürlich nochmal durch diese japanische Art einen ganz anderen Eindruck hinterlässt.
Und sehr was, laut.
Das hat man noch nie erlebt. Dann geht was schief.
Ja.
Nein.
Linda Hamilton, alias Sarah Connor, hackt sich in dieses Präsentationsvideo, was läuft, und warnt uns, wenn ich mich recht entsinne, davor, dass halt Dings, wie heißt es, Skynet die Weltherrschaft übernehmen will, per Roboter. So, und dann geht's wieder zurück und alle denken, die Frau da vorne versucht es zu überspielen und schickt einen in die eigene Showhalle rein.
Zur eigentlichen Produktpräsentation,
genau,
denke ich.
Genau, da werden die neuen Terminatoren vorgestellt. Also darum sind wir da, einfach um zu sehen, was Cyberdyne jetzt anzubieten hat.
Ja, fahren also die Kampfroboter aus dem Boden hoch und ballern so ein bisschen auf Zielscheiben rum. Es ist alles noch in Ordnung.
Und da fällt jede Menge Zeug nach unten.
Eben, also die, was sie aus den Zielscheiben rausschießen, flattert wirklich nach unten. Also da, ganz eindrucksvoller Effekt.
Ja, und dann geht's was schief wieder.
Ja.
Also sowohl Linda Hamilton kommt wieder, also natürlich nicht wirklich selber, sondern als Darstellerin. Das ist ganz interessant, weil vorne wird immer so ein Stück so getan, als würde gefilmt werden. Da sind die echten Darsteller dann zu sehen auf dem Monitor, die die gleichen Bewegungen ausführen wie der Schauspieler unten gerade, der natürlich immer im Rücken zum Publikum steht, damit man das Gesicht nicht sieht. Oder eben im Dunkeln irgendwo rumschwirrt.
Genau, also am Anfang diese Dame, die dann uns da eingeführt hat, die
verschwindet ziemlich
noch
schnell.
Ja, aber die macht auch noch die Einführung, wird dabei schon gefilmt, also man sieht dann wie ein Live-Bild.
Ja.
Und dadurch ist halt sozusagen, auf den Monitoren oben wird live gezeigt, was gerade unten auf der Bühne passiert, aber oben auf den Monitoren läuft dann halt nachher eben Schwarzenegger oder was auch immer und unten ist ein nicht ganz so schrankiger Asiat.
Ja, und hier sehr eindrucksvoll, irgendwann kommt ein Motorrad aus der Bühne gefahren und
durch die Leinwand.
Durch die Leinwand-Effekte, die leider nicht so gut kaschiert waren, wie man es sonst kennt, weil der Rauchnebel immer zu schnell weg war oder nicht hoch genug stieg. Man hat leider öfter mal
also das Motorrad
die
war gut,
Tore fand ich in der Leinwand,
ja,
gesehen.
Genau, aber es ist halt wirklich, es kommt, also der Terminator fährt auf der Leinwand mit einem Motorrad auf uns zu und dann macht es Puff und er steht auf der Bühne.
Ja, und das hast du am Anfang hast du mehrfach so eine Szene. Und auch generell so Übergänge. Irgendwann klettern Leute mal irgendwo eine Treppe hoch und laufen nach rechts hinter der Bühne weg und sind dann auf der Leinwand plötzlich zu sehen und so. Ja, und das ist halt viel Film, viel anderes Zeug, viel Bums, viel Tralala. Und ja, ist schon schön.
Schöne und zwischendurch ist mal das gesamte Kino mit Nebel gefüllt.
Ja, und dann am Ende, irgendwann machen die Sitze so eine leichte Aufwärtsbewegung und man denkt sich,
Na, man fährt ja im Film irgendwo nach oben.
Genau, mit so einem Aufzug.
Ja, aber was nach oben geht, ne, kann ja auch nach unten gehen. Und ganz zum Schluss macht es halt BÄM und die Sitze setzen so ein paar Zentimeter wieder nach unten. Ja, und dann das Quieke im Saal geht los.
Genau, ganz am Ende wo der Kern von Skynet platzt, keine Ahnung, in die Luft gesprengt wird vom Terminator, dann wälzt sich eine CO2-Nebelwolke durch den Saal und hüllt wirklich alles ein. Es wird deutlich kühler.
Ja.
Das ist schon ganz eindrucksvoll.
Genau. Schöne Sache, die jetzt leider nach und nach in den anderen Parks stirbt. Hier ist sie noch, mal gucken, wie lange. Ist halt auch wahnsinnig aufwendig zu betreiben, muss man einfach sagen. Ne? Das ist,
Achterbahn.
Dann sind wir die andere Achterbahn gefahren.
Hollywood Dream the Ride.
Ja, es gibt auch Hollywood Dream the Ride Backdrop.
Aber das sind wir ja nicht gefahren.
Hätten wir vielleicht fahren können. Wir sind im Single Rider gefahren.
Da wird für beide Bahnen gesingle ridet. Zufallsprinzip, wo du gerade landest am Ende.
Genau, es gibt drei Vorwärtszüge und einen Rückwärtszug. Und deswegen natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man
vorwärts sein größer. Leider ist eben die Rückwärtsfahrt auch mit der deutlich längeren Wartezeit gesegnet.
Es ging jetzt eigentlich, ne? 110 zu 130 dafür, dass die Züge
zwischendurch mal fielen, über 200 bei der
Runde. Nee, aber wie wir anstanden, war da so das eben, Verhältnis.
Eben. Und das dafür, dass eben 3 zu 1 ist.
Ja.
Ob die Zahlen so stimmen, ist natürlich die andere Frage. Ja, eine interessante Bahn, ein B&M Hypercoaster, Megacoaster, wie auch immer. Gar nicht so hoch, ich glaube der kleinste von B&M aus der Kategorie. Und nachträglich in diesen Park eingefriemelt worden. Und das ist wirklich eindrucksvoll. Also, ne, was hier 44 Meter Höhe ist jetzt nicht so super viel und so richtig bodennah fährt er auch nie, weil irgendwie immer noch ein Gebäude im Weg steht. Aber dann ja 1,2 Kilometer in den bestehenden vollgestellten Park reinzubauen mit zwei Airtime-Hügeln über den Eingang und noch eine Helix und allem Möglichen. Das ist schon echt eindrucksvoll. Und die Fahrt, ja, weiß nicht. Ihr da drüben, wie hat sie euch gefallen?
Wow, okay.
Tobi war nicht so begeistert. Ich war nämlich sehr begeistert, muss ich sagen.
Also das Besondere bei dieser Achterbahn ist, man kann sich erstmal einen Song aussuchen, der während der Fahrt gespielt wird und der dann auch irgendwie mit der Fahrt synchronisiert ist.
Das Ganze ist die vernünftige Version von Hollywood Rip Ride Rocket, weil Hollywood Rip Ride Rocket hat natürlich für einen Universal Park eine völlig absurde Kapazität. Da hat man sich hier dann für den richtigen Hersteller entschieden.
Aber da habe ich in Orlando nur ein Drittel von denen angestanden.
Wie viele Leute wären im Park gewesen? Sein 10% von denen, die heute da waren.
Orlando ist auch größer und hat mehr Kapazität.
Aber Rip Ride Rocket hat, also ja, ist einfach ein Witz von der Kapazität für so einen Park. Da haben sie einfach einen riesen Fehler gemacht.
Und wie man hier am Publikum sah, also was wirklich auffiel, wir standen ja recht lange wegen Single Rider natürlich dann auf einer Stelle und konnten dann die beobachten, wie da die Einteilung war und so. Und da kamen Leute wirklich praktisch mit ihrem Hausstand. Einer hatte zwei Rucksäcke auf, einen vorne, einen hinten. Dann hatten die Leute Flipflops an, Adiletten. Also völlig ungeeignet fürs Achterbahnfahren, was an anderen Bahnen meiner Meinung nach oder meinem Eindruck nach deutlich anders war. Also als würde so das Publikum, was eigentlich mehr so zum Lifestylen oder irgendwie so in den Park geht, dann fahren wir auch mal was. Horror Nights gucken, sowas, ne? Dass die dann einfach sagen, okay, das ist nicht so eine wilde Bahn ohne Überschläge und was weiß ich. Und deswegen waren die Ablagefächer zum Bersten gefüllt, weil die Leute so unglaublich viel Zeug dabei hatten. Und es war ein Schauspiel auf jeden Fall, was da durchgetragen wurde.
Gefühlt waren wir die Einzigen, die überhaupt irgendwas in den Schließfächern abgelegt haben vorher.
Genau, wir natürlich.
Es gab Schild, Achtung, alles raus aus den Taschen und in der Warteschlange hatten alle Rucksäcke und kiloweise Zeug.
Genau, die ordentlichen Deutschen haben auch alles ins Schließfach getan. Das Lustige war natürlich, es gibt ja Expresspässe in diesem Park und eine Option ist, dass man die sich aufs Handy lädt, den QR-Code. Ich kann also gar nicht meine losen Sachen alle einschließen. Das geht nicht, wenn ich Expresspass habe. Also diese Schilder sind wohl auch aus älteren Zeiten und irgendwann hat man es einfach aufgegeben und Schließfächer in der Station installiert, denn ursprünglich
Ablagen.
2007, als die Bahn neu war, gab es die noch nicht.
Ja.
Damals ging man wohl davon aus, dass man alle Leute dazu bringt, ihre Sachen ins Schließfach zu
bringen. In jedem Fall eine sehr, sehr, also mir hat es richtig Spaß gemacht, in Synchronisation mit der Musik da zu fahren. Es ist eine sehr angenehme Fahrt, auch wenn sie ein bisschen ruckelt. Aber es ist so ein locker leichtes Gefliege. Ich hatte Justin Timberlake.
Hatten eigentlich fast alle von uns, denke ich, so wie ich das gehört habe.
Mit dem Trolls-Titelsong.
Ich habe natürlich ein japanisches Lied ausgewählt.
Ich hatte dieses Dream Comes True. Ich hatte Nummer 1.
Ich habe Dream Comes True, Osaka Lover. Ja, ich auch.
Ja. Weil
wenn man schon, when in Japan do like...
Was ich aber noch sagen möchte, damit auch nicht alle Leute ihre losen Schuhe abhängen müssen, gab es da noch Schuhbänder. Das habe ich ja.
Schuhgummis.
Im Grunde waren es so Freundschaftsarmbändchen.
Ich hätte jetzt so.
Gummi, diese Gummidinger halt, die man so.
Nee, die waren ein bisschen dünner, ein bisschen länger.
Ja, so auch, ähnlich, aber trotzdem.
Ja, oder so, so Haushaltsgummis.
Ja.
Weitere Haushaltsgummis. Egal.
Also wo man sonst die Schuhe ablegen würde, gab es denn hier so diese Schuhbänder, dass man seine Flipflops festmachen kann.
Am Fuß.
Damit sie nicht wegflippen.
Ja. Floppen. Auch da spielen sie auch Szenen ab, wie Leute da tausende von Dingern um ihre Schuhe.
Ja, teilweise wurden Leuten erst in der Station, die schon im Zug saßen, wurden noch Schuhgummis gegeben.
Ja, wenn die Leute es vorher nicht gesehen haben, was sie für Schuhe anhaben.
Ja,
nur diese Dinger
rausgeben. Der musste auch noch die verschiedenen Lines öffnen.
Ja, aber
dann stand er da und hat den Leuten zugeguckt, hat dann noch immer geguckt, ob sie auch nichts in den Taschen haben.
Ja.
Die magische Taschenabklopfgeste.
Und hat immer auf die Schuhe geguckt.
Hat kurz in die Augen der Leute geguckt, dann unten auf die Füße und dann hat er ihnen entweder ein Gummiband gegeben oder nicht.
Und ich habe mich in der Warteschlange noch ewig gefragt, wofür diese Bänder
wir
sind.
Auch.
Wonach geht er, wenn er da einmal
ins Gehirn geht? Das stand aber auch irgendwo dran.
Bei Jurassic Park waren das auch schon, da hatte ich es schon gesehen. Da gab es eine Ablage, hier bitte Schuhbands oder irgendwas ablegen. Okay. Daher kann ich das schon.
Aber
die Fahrt an sich?
Schöne Bahn.
Für die Höhe und erstaunlich echt gute Airtime auch.
Ja, Floating zwar, aber trotzdem angenehm.
Genau.
Mir hat es Spaß gemacht. Ich wäre halt gerne nochmal rückwärts gefahren, aber dann war sie schon zu, als wir uns dafür anstellen
wollten. Genau, hier werden die Warteschlangen sehr zeitig zugemacht. Ja. Also es ist nicht. Siehst du, im Europapark ist besser. Da wird bis Parkschluss kannst du noch reingehen in die Warteschlange.
Bei Disney auch, glaube ich.
Einfach besser als der
Europapark. Außer beim Silverstar.
Da war das teilweise auch schon, dass die Attraktionswarteschlangen, also von den großen Attraktionen mit viel Warteschlange schon vor Parkschluss zugemacht haben. Okay. Oder dann nur noch Express.
Eben, bei Disney war ganz viel nur
ja, ja,
nur wobei halt die Mutmaßung dahin ging, dass es da war, weil dann die Attraktionen tagsüber größere Ausfälle hatten und dass man dann noch zumindest die Fastpässe alle wegfahren kann.
Ja. Gut, aber wie auch immer, schöne Bahn, wäre ich gerne mal rückwärts gefahren, macht Spaß.
Ja, dann teilten wir uns, glaube ich, anschließend.
Och, das ist ja auch schmerzhaft.
Ja, ja, mittig genau. Sozusagen.
Ja,
aber im Grunde haben wir ja trotzdem die beiden letzten Attraktionen beide noch gemacht und dann waren ja nur noch Wiederholungsgeschichten da, ne?
Genau. Also
wir sind noch Jaws gefahren.
Ja. Endlich mal Jaws.
Ja, eben. Also hallo, ja?
Wo gibt's das?
In noch? Orlando war es gerade wirklich 2 Wochen zu, als wir da waren oder genau. So. Das war richtig ärgerlich, weil sie den zweiten Harry Potter-Bereich draufgesetzt haben gerade.
Also Anfang 2012 waren wir in Orlando und da war es eben gerade 2 Wochen zu. Und da, ich hätte die Attraktion damals schon, war so, oh, die würde ich gerne mal sehen. Weil es einfach der technische Aufwand bei diesen Dingern.
Es ist eine ganz, ganz klassische Attraktion. Bootsfahrt, Themenfahrt zum Film mit vielen High-Animatronics und so.
Bootsfahrt.
Ja, natürlich. Also du fährst in einem Boot.
Ja, man sitzt in einem wie ein Boot aussehenden Vehikel.
Ja.
Was durch Wasser fährt.
Und wo die Frau vorne so tut, als würde sie lenken.
Und Gas gibt.
Ja, das ist natürlich der Klassiker auch bei dieser Fahrt, dass in einer Linkskurve wird die ganze Zeit das Lenkrad links gedreht, dann angehalten, dann fährt sie wieder geradeaus und in einer Rechtskurve wird die ganze Zeit nach rechts gedreht.
Ja, ja.
Mit dem natürlichen Verhalten jeglicher Lenkung nichts zu tun hat, aber das gehört sich wohl so. Das bei Jungle Cruise wird auch
ja, da übertreiben sie aber völlig albern. Ne? Da machen sie ja nur wirklich so. Also wobei hier in Japan ist mir das gar nicht so aufgefallen, in den USA ist es wirklich so, da machen sie es so verrückt, dass jedem auffällt, dass es Quatsch ist.
Ja. Naja, und hier ist es eben, wir machen eine Bootstour, eine Hafenrundfahrt in Amityville. Genaue Storyline weiß ich nicht. Mein Japanisch war zu schlecht. Aber,
und
ja,
da kommt halt der weiße Hai und sie schießt auf ihn.
Genau, ich glaube, es ist nach den Ereignissen, den ursprünglichen, irgendwie sowas. Also, naja, aber dann auf einmal taucht er wieder auf und sie schießt auf ihn und
legt dabei unter anderem den kompletten Ölvorrat des Örtchens in Flammen.
Ja, das kann ja mal passieren.
Ja.
Ja, aber vielleicht passiert das ja, weil der Hai das Starkstromkabel durchmacht. Nee,
das kommt später. Kommt sie schießt die große Explosion ist relativ früh.
Direkt vor, also das ist die letzte und vorletzte Szene.
Ja, ja. Aber ich hätte halt als Finale gesehen, aber gut.
Ja, aber ihr habt beide recht. Das ist das große Finale und es kommt relativ früh.
Ja, das große Finale ist, wie er das Starkstromkabel frisst. Und das ist halt ein bisschen weniger eindrücklich als das Feuer.
Also es ist halt wirklich so, dass das Wasser brennt. Also so.
Genau. Ja, und da fährt man auch noch an der Stelle vorbei. Also genau. Drüber.
Es ist nicht nur eine Explosion, sondern es ist wirklich so ein, sozusagen ein Ölteppich auf dem Wasser.
Ja, das ist schon sehr, sehr geil.
Und ja, also das ist wirklich eindrucksvoll. Und wenn der Hai ins Boot beißt und das Boot anfängt zu wackeln, das ist schon echt ganz gut gemacht.
Ja, und dann im Ende frisst er halt ein Starkstromkabel. Und dann gibt es ein bisschen Funkenflug.
Das ist sein Ende.
Und dann taucht nochmal so ein schwarzer Hai auf. Ja. Der da
also ein verbrannter.
Ein bisschen doof ist halt, dass wenn man rechts sitzt, man die letzten beiden Haie-Attacke gar nicht sieht.
Dafür habe ich die erste Haie-Attacke nicht gesehen, die rechts ist. Also weil ich ganz links saß.
Netter. Und sie ist halt leider wirklich ganz schön kurz. Dadurch, dass die Fläche ziemlich groß ist. Aber also Jungle Cruise geht länger.
Ja, klar, gut, aber
Jungle Cruise braucht auch nicht so viel Platz links und rechts.
Ja, das stimmt.
Ist natürlich auch flotter und es soll halt auch irgendwie wie ein Hafenbecken aussehen und nicht wie ein Kanal.
Ja, ja, das stimmt.
Also dafür braucht man einfach die Fläche. Und ja, also ich hatte netterweise Leute neben mir, die meinen, wenn ich das zum ersten fahre, soll ich doch bitte ganz nach links
okay. Und
durchrutschen. Das haben mich dann vorgelassen und dadurch hatte ich dann den vollen Blick. Und wenn der Hai das Maul zumacht, dann spritzt es ganz schön ins Boot. Also wenn er erschossen zuklappt, so, dann die Wasserverdrängung.
Ja,
dann wird es nass im Boot. Also zumindest ein bisschen. Also jetzt nicht
wild, ja, aber. Schön klassische Attraktion, aber ja.
Also ich fand es sehr schön. Ist recht kurz, aber was hätte noch kommen sollen?
Ich hatte mir mehr erhofft, gebe ich ehrlich trotzdem zu irgendwie. Aber länger einfach, mehr Zeit. So.
Ja, man könnte sie aber. Man könnte jetzt natürlich den Anfang sozusagen länger machen, Strecken, dass man die
dass man nicht gleich an dem angefressenen Boot vorbeikommt, sondern vielleicht noch ein bisschen vorher.
Ja, aber das ist halt auch langweilig, ne? Irgendwie eine Hafenbesichtigung. Und
ja.
natürlich, du fährst ja los, fährst um die erste Kurve und dann, oh, es geht was schief.
Ja.
Hey, wer hätte es gedacht?
Ja.
Naja. Also, fand ich gut. Wäre ich auch normal gefahren. Eine Zeile nicht gepasst bei mir.
Ja, schon. Wir sind irgendwie auch nicht mehr dazu. Achso, das Ding war da noch irgendwie zu oder was, glaube ich. Und dann sind wir auch nicht mehr gefahren. Und
generell erstaunlich viele Single-Rider-Lines in dem Park.
Sehr schön,
gute,
ja.
Gute Sache.
Genau, und dann die letzte dazu, die noch fehlte, ist Jurassic Park the Ride. Auch so ein Universal-Klassiker, in diesem Fall aber einer, den es vielleicht auch überall gibt und der jetzt auch Sinn macht, dass es ihn noch überall gibt. Weil ja gerade wieder sehr populär das Thema. Eine Wasserfahrt mit Schussfahrt, also eine Art Wildwasserbahn-Spillwater-Ding irgendwie, ne?
Genau.
Ja. Mir hat er nicht ganz so gut gefallen wie in den anderen Parks, in den US-Parks, aber grundsätzlich ist es sehr ähnlich.
Hier und da sind ein paar Sachen anders. Bei der Fahrt hier in Japan kommt zum Beispiel kein Jeep von der Seite runtergefallen. Dafür gibt es eine Kiste, wo ein Saurier scheinbar drin ist, die dann fast runterfällt aufs Boot. Oh, oh, oh.
Das Auto gibt es aber auch nur in Kalifornien. Also ich bin der Meinung, in Orlando gab es das nicht.
In Orlando gab es das.
Sven kennt ja nur Orlando.
Ja, aber ich finde die Grundidee des runterfallenden Autos super. Nur die Ausführung kann nicht funktionieren, weil ein Auto, das fällt, na, das hat halt so eine gewisse Geschwindigkeit. Und ein Auto, das ich regelmäßig hoch und wieder hochziehen will und wieder runterfallen lassen, muss ich irgendwie führen. Und dadurch ist es dann halt so. Also zu langsam.
Das ist also ein Dark Ride-Fall.
Ein was?
Ein Dark Ride-Fall.
Säulen, die in Dark Rides fallen.
Ach so, ja, ja. Genau das gleiche eben. In der Hollywood-Tour im Phantasialand, wenn die Säule umfällt. Da habe ich keine. Also das greift mich nicht. So. Und das ist das gleiche mit dem Auto. Und hier fand ich diese Kiste, die da wackelt und kommt Geräusch raus. Und natürlich ist dann dieses, dass sie ein bisschen runterfällt, wenn das Boot drüber ist. Das ist halt so ein Schreckeffekt, der aber auch funktioniert. Bei uns wurde gekriegt im Boot. Das fand ich deutlich überzeugender.
Es ist halt Auto, ist halt ikonischer irgendwie, dieses Jurassic Park-Auto. Egal. Und dann am Ende der große Dino ist halt irgendwie leider nicht im Nebel gehüllt und das Tor ist offen.
Ja, vielleicht ein Maintenance-Problem.
Wir sind es dann zweimal gefahren und dann war ich ein bisschen versöhnter damit. Beim ersten Mal hatte ich das Problem, ich habe es nicht mitbekommen. Die Bahn hatte einen kurzen Breakdown und der Dino kam schon. Wir waren kurz vor dem kleinen Auffahrt, bevor es runtergeht. Der Dino kam, also der T-Rex kam raus, hat sich bewegt, hat seine Show gemacht, ist wieder zurückgefahren und das Boot fuhr weiter. Und ich dachte, oh mein Gott, diese Japaner.
Nee, so war es nicht. Der Dino kam raus, hat seine Show gemacht, während man runterfuhr und man hat ihn nicht mehr zurückfahren sehen, eigentlich, im eigentlichen Fahrprogramm. Aber nichtsdestotrotz, also allein schon, dass der Nebel nicht da war, nimmt dem Ganzen schon so ein bisschen Schrecken, weil er dadurch doch schon sehr...
Und das Tor nicht zu ist.
Sehr deutlich sichtbar, auch als Figur erkennbar ist mit dem ganzen Gestänge dahinter und so.
Also mir war es, wir saßen in letzter Reihe und mir kam der viel zu früh.
Okay.
Da raus, also da war ich noch so weit weg, da hat mich nicht bedroht.
Ja, aber trotzdem eine schöne Bahn. Man wird auch nass.
Ich denke,
wie in Kalifornien, wo man staubtrocken bleibt.
Ich denke, das ist auch ein Maintenance-Ding. Ne? Das wird halt auch demnächst wird das wieder funktionieren. Wird
ja, sein. Mag sein. Ja. Gott,
nicht so viel.
Insgesamt ein wirklich schöner Park, muss ich sagen. Ich habe den abends nochmal so unter der Achterbahn in den See gelaufen, wo man da so
in den See gelaufen?
Ja, da ist so eine Insel, Halbinsel im See sozusagen, so, unter der Helix von der Achterbahn. Und
See.
Von da aus hat man einen wunderschönen Blick über die Bucht sozusagen. Und da bist du auch relativ allein, da ist so eine Raucherecke, aber da ist eigentlich nichts weiter an Menschen so großartig. Der ist wirklich schick und so, aber diese Menschenmassen, die da jetzt schon waren, und man will ja gar nicht sich vorstellen, ausmalen, was passiert, wenn es da mal wirklich voll ist. Also, das ist schon echt grenzwertig.
Eine Sache vielleicht noch, Tobi, ihr habt doch eine Halloween-Attraktion gemacht, oder?
Ach ja.
Wir hatten uns vorgenommen, wenn wir mit allem durch sind, dann besuchen wir auch noch Maze, wenn es zeitlich passt. Hatten dann eigentlich eins ausgeguckt, das hatte schon zu, weil war dann auch schon irgendwie eine halbe Stunde vor Parkschluss, aber als wir dann schon aufgegeben hatten, sind wir an einer noch geöffneten Warteschlange vorbei und haben dann irgendwie 10 Minuten gewartet und es war sehr überzeugend. Also wir waren vor 2 Jahren in Orlando zu den Horror Nights und von der Qualität her war es vergleichbar. Interessante Abwandlung war halt, dass sich die Leute nicht an den Schultern fassen mussten in den Gruppen, sondern dass es so ein aufgewickeltes Laken quasi als Seil gab, wo sich dann die 5er-Gruppen dran festhalten mussten. Das Personal hat vermutlich auch auf Japanisch gesagt, dass man es keinesfalls loslassen sollte. Wir haben natürlich kein Wort verstanden und einfach gemacht, was alle anderen machten. Und die Erschrecker haben ihre Arbeit gut gemacht. Also wir hatten drei kleine Japanerinnen vor uns, die quiekten und weigerten sich weiterzugehen und versuchten immer uns zu vermitteln, dass wir doch bitte vorangehen sollten, was wir aber leider nicht verstanden haben. Wir hatten definitiv unseren Spaß an der Sache. Wenn auch wir, also Petra und ich jetzt naturgemäß, nicht mehr so die Schreckhaftesten sind. Und es war halt auch relativ viel vorhersehbar. Aber es hat dem Publikum vor Ort vollkommen gereicht.
Was also, war jetzt die hohe Qualität? War die Ausstattung gut?
Also Ausstattung auf jeden Fall. Also das wirkte halt authentisch. Das waren jetzt keine bepinselten Sperrholzplatten.
Das war Nightmare on Elm Street, war es, ja. Ne? Ja. Viele Erschrecker.
Erschrecker, diese auch hochwertig, also passen mit Licht. Also das war halt wie auch in Orlando überwiegend so Knopfdruck ausgelöste Aktion. Der Erschrecker drückt seinen Knopf, dann akustisch passiert tatsächlich das Licht. Das Licht fängt an zu flackern und dann springt er irgendwo raus. Und dazu kommt dann noch sein passendes Erschreckgeräusch. Ich weiß gar nicht, was Freddy Krüger da die ganze Zeit gemacht hat. Also okay. Personalschonend und halt gut getimt.
Klar, aber also grundsätzlich sowohl Ausstattung als auch Personal, sagst du, wie in Orlando, also gleiche Qualität wie in Orlando.
Ja. Okay, ja, super. Also und es die Mutmaßung geht auch dahin, dass es vielleicht sogar ein Mails ist, was es in der Form vorher in Orlando gab.
Altattraktionen, dass man die übernimmt, teilweise
zumindest. Also entweder Material oder zumindest die Idee, den Grundriss, weil klar, funktioniert.
Oder auch aus Kalifornien, kann man ja alles machen. Gerade Kalifornien wechselt die Mails ja relativ schnell durch, weil die nicht so viel Platz haben.
Und ja, es war halt einfach eine leere Halle von der Struktur. Da wird vielleicht im Sommer, gibt es da irgendeine andere Aktion drin. Mhm. Die haben ja auch irgendwelche Anime-Aktionen in dem Park. Also
ja. Genau, also es gab jetzt eben zum Halloween ein paar Sachen. Eben Backdraft war geschlossen wegen Halloween. Die Terminator 3D hatte nur bis 16:30 auf. Da war abends dann noch eine andere Sache.
Der kleine Ralf hat sich das angeguckt.
Hat er?
Ja, er war dann doch noch drin, aber er hört ja jetzt uns nicht.
Ach so.
Aber das war wohl im Grunde die gleiche Pre-Show tatsächlich wie bei Terminator. Wie dann irgendwann im Video, allerdings kam dann halt dieses Ringmädchen statt und dann wurde direkt abgebrochen an der Stelle. Da war der Schluss, dann kam man in den Hauptraum und da war dann so ein bisschen Tralala und am Ende stieg halt das Mädchen irgendwie da auf.
Auf der Leinwand.
Ja, so.
Okay. So mittelspannend.
Ja.
Okay. Genau, das ist auch noch so eine Sache ab
10 Uhr.
Die Mazes, also die Indoor-Mazes waren, glaube ich, ab 12 Uhr mittags oder 10 Uhr vormittags irgendwie offen. Die ab 18 Uhr oder vor 18 Uhr wurden schon diverse Sachen auf den Straßen aufgebaut, kleine Bühnen oder so Käfige. Und ab 18 Uhr kamen dann die Zombies raus, der Soundtrack wechselte, Rundumlichter gingen an. Es wurden zombiefreie Wege ausgeschildert. Und genau, dann von 18 bis Parkschuss 20:30 war dann auch Straßenzombies. Das Ganze im Preis inbegriffen, also kein Aufpreis. Es gab ein Maze, was irgendwie extra gekostet hat, was wahrscheinlich irgendwie ein Einzeldurchlauf oder irgendwie sowas war. Also, aber die ganzen normalen Mazes waren, es gab Zeittickets, die aber soweit ich weiß kostenlos waren.
Man konnte sie aber auch überall scheinbar so anstellen. Auch
genau. Und das ist schon eben für Universal, wenn man sich anguckt, was man in Orlando irgendwie für einen Aufpreis bezahlt. Das ist das schon ganz ordentlich. Es gab noch Expresspässe für die Mazes, die waren natürlich dann aufpreisrichtig.
Und die Leute sind aber auch schon, man konnte sich auch so ein Ding umhängen lassen, mit dem du dann extra erschreckt wurdest auf der Straße.
Für günstige 15 Euro.
Ja, genau.
Genau,
aber generell sind die Leute so panisch abgegangen bei diesen scheiß Kettensägen-Leuten, die da, oder Leuten, die irgendwie ein Metallrohr aus der Brust tragen hatten. Ja, davon gab es echt viele von diesen Metallrohr-Leuten.
Den Metallrohrmann fand ich gut.
Aber gab es viele.
Ja, da gab es viele. Achso, da gab es vor allem viel an Kostüm und Make-up, was ich wiederholt
habe. Ja,
oder lass es da vielleicht 20 unterschiedliche Kostüme gewesen sein.
Das Einzige, was ich nur einmal gesehen habe, waren die beiden Dicken. Einmal männlich, einmal weiblich.
Nee, da habe ich nochmal, also verschiedene Dicke
habe ich gesehen. Okay, ich habe nur einmal männlich, einmal weiblich gesehen. Aber in jedem Fall, was wie die Asiaten da abgehen, also die Japaner, ja, wirklich, sie sind ein sehr schreckhaftes oder schreckwilliges Völkchen, sagen wir es mal, ja, so.
Aber diese Dicken, die waren jetzt auch nur ein Kostüm, also das war
ja klar,
keine große,
klar,
Geschichte, dass wenn die irgendwo eingekauft haben.
Ja, natürlich.
Es wird teuer gewesen sein, ja, aber
naja. Ja, aber trotzdem, also es haben sich auch immer Pulks gebildet, wenn die irgendwo aufgetaucht sind und kamst nicht mehr durch. Dann bin ich immer quer dann durch diese Szenerie gerannt, weil ich keinen Bock hatte.
Ja, wir sind dann auch immer einfach stumpf irgendwie auch durch.
Und der Kettensägenmann hat dann irgendwann versucht, mich mal zu erschrecken. Und ich bin halt neben ihm hergelaufen, habe ihn irgendwann angeguckt, geh weg. Und dann, naja.
Es war halt wirklich um die Erschrecker herum, war wirklich immer so eine freie Fläche, weil eben alle Angst hatten und wir sind immer quer durchgegangen. Und die Erschrecker wussten noch gar nicht, mit uns anzufangen. Die haben uns einfach ignoriert meist, weil
Ja. Wir sind halt kein Japaner.
Wir sind halt im Stechschritt, bin ich da auch immer durchgeschossen.
Wobei ich das endlich schon mal sehr stimmungsvoll fand. Also die Strecke auf den Wegen. Also Nebel habe ich jetzt wenig gesehen, aber die hatten ja irgendwelche Explosionen auf den Häuserdächern. Das war schon.
Es ist immer wieder was explodiert. Ab 18 Uhr fing irgendwie, schien es, als würden die ganze Park explodieren, weil immer wieder irgendwas in die Luft geflogen ist.
Und
irgendwelche
Feuereffekte und so. Das war schon echt gut gemacht. Und, also wir haben eine Frau gesehen, die hatte so eine, also es war jetzt nicht super viele mit dieser Kaltskette. Also waren so blinkende Totenköpfe, um eben sich zu markieren. Jetzt bitte mich besonders angehen. Eine Frau haben wir gesehen, die das umhatte. Die lag weinend auf dem Boden und es waren vier Erschrecker rund um sie rum und auch wirklich drauf so. Also das, die waren dann auch, da wurde dann auch nicht schüchtern gearbeitet. Die haben keinen Abstand gehalten. Also das war schon ganz eindrucksvoll.
Aber sie wollte es ja so.
Ja. Bei Harry Potter wiederum gab es keine Erschrecker, aber da gab es noch eine Nacht-Videomapping-Show auf dem Schloss, die Toni und ich so nebenbei mitbekommen haben. Unter anderem mit einem kleinen Feuereffekt am Ende und drei Darstellern, die da irgendwie mit Zauberstäben rumgefuchtelt haben.
Genau, also ein Pseudo-Harry Potter hat dann irgendwelche Zaubersprüche gesagt und dann wurde das Schloss wieder normalfarben.
Ja, da waren die Dementoren unterwegs und so. Und da war auch nicht nur auf dem Dach nebenan, war, wo Hermine rumsprang, war auch so ein Dementor-Kostüm, was da rumflatterte. Ja, hat auch einen gewissen Bohai da verursacht und Menschen standen da in größeren Mengen rum und so. Und also, man musste dann auch den Bereich extra betreten, weil so viele Leute da rauskamen, wenn eine Show zu Ende war und so.
Ja, aber und sie haben extra Wege gebaut, dass man an den Leuten, die sich diese Show angucken wollten, vorbeikam.
Ja, genau. Aber ja. Gut, wir sollten mal langsam zum Ende kommen. Wir sind schon ziemlich lange am Podcasten.
Was haben wir denn?
Ja, 1,16 haben wir schon.
Ja.
Genau, nochmal als Fazit sozusagen. Also der Park ist super schön.
Wirklich schön.
Hat super Attraktionen. Ja. Das Problem für mich sind eigentlich einfach diese Menschenmengen.
Ja, Menschen.
Und es waren jetzt
und das Handling des Parks, der Menschenmengen außerhalb der Attraktion. In der Attraktion ging es eigentlich. Aber
gut.
Gastro, also auf den Wegen und mit Getränken und so, das war wirklich nicht gut. Das war wirklich unprofessionell und schlecht.
Ja, aber die Leute stehen auch gern an. Weißt du, jeder Essensstand irgendwie an der Straße, da standen 20 Leute an.
Aber witzigerweise, die SB-Restaurants war es relativ leer.
Ja,
also was ich gesehen habe, wir waren ja nicht.
Und, es gibt Warteschlangen, um sich mit dem Hai zu fotografieren vor Jaws. Und die Leute, also ja, sich fotografieren lassen, natürlich ein großes Ding hier. Das war wirklich eindrucksvoll. Und wenn ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich ein leerer Tag war, weil wie gesagt, man konnte einfach bei Harry Potter rein. Deswegen, das ging alles. Warte, ich habe gerade nachgeguckt. Letztes Jahr hatte Universal Studios Japan, also man kann sich das gerne mal auf dem Parkplan oder auch auf dem Luftbild angucken, wie groß dieser Park ist. Letztes Jahr hatte er 14,6 Millionen Besucher.
Das ist der erfolgreichste Universal Park, oder?
Ich komme überhaupt nicht darauf klar, wie das funktioniert.
Das sind Besucherzahlen wie das Magic Kingdom fast schon oder irgendwie sowas oder wie zumindest, also wie...
Disneyland Paris auf jeden Fall.
Ja, die haben 12, glaube ich. Aber ja, trotzdem, das sind einfach absurde Besucherzahlen für so einen kleinen Park.
Und das fand ich sehr eindrucksvoll und es war noch okay, aber ich...
An einem etwas volleren Tag will man da einfach nicht sein. Also ich bin ja so schon zweimal wirklich durch die Decke gegangen, weil es alles so auf den Keks ging. Gerade abends mit den Zombies noch dazu, die dann den Wege noch verschmälert haben und so. Also,
aber dank der Single Rider Line sind wir gut durch den Park.
Ja.
In den Park gekommen, muss ich einfach sagen.
Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, was ich gerne gemacht hätte, wäre wirklich dieses Backdrop-Ding von der Achterbahn.
Ja, ich hätte auch mir noch diese Monsters-Show angeguckt, sicherlich, wenn die Zeit gewesen wäre. Aber ganz weit oben war es nicht.
Also ich möchte nicht wissen, wie der Tag gewesen wäre ohne Single Rider Lines.
Ja, das wäre eine Katastrophe überhaupt gewesen. Wir wären alle nur frustriert gewesen und hätten wahrscheinlich noch einen zweiten Tag irgendwo einschieben müssen. Egal. Wir müssen gleich einen Zug kriegen. Fahren jetzt noch weiter in den Süden. Wird bestimmt noch angenehmer vom Wetter her.
Also es war gestern nämlich super Wetter. Den ganzen Tag nur Sonnenschein.
Ja.
Und das bei der guten Getränkeversorgung in diesem Ort.
Ein Traum, ja.
Naja.
Und vielleicht kommen wir heute Abend nochmal wieder, wenn wir von heute berichten.
Ja.
Bis denn.
Tschüss.
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 Tschüss. Hau rein.